Wer hat eigentlich dann gegen die Wand
gekackt? Ich glaube nicht, dass das Kacke ist. Da wird jemand auf den Mülleimer gezielt haben und hat dann mit seiner Currysoße. Wer da die Wand gekackt? Kennst du diese Hunde, die, die machen halt ihr Geschäft und streifen das dann aber ab und manche streifen das an der Wand ab.
Ist dir aufgefallen, dass wir irgendwie über sehr eklige Sachen sprechen, bevor wir anfangen aufzunehmen?
Nee, das ist alles drauf schon. Okay. Auf jeden Fall streifen die das an der Wand ab und das führt dann zwangsläufig dazu, dass dann manchmal so ein Haufen Kacke einfach an der Wand klebt.
Alter. Okay.
Diese blöden Senkrecht-Scheißer, die. So. Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Hola!
Ola, das hat sich komisch angehört, dass du nicht nagelneue Folge Schei und Rauch gesagt
hast. Man soll auch mal ein bisschen variieren am Anfang. Habe ich mal so gehört. heute ist Best Day Ever.
Warum?
Ich war heute nach langer Zeit, ich hatte ja eine OP am Fuß, ich war nach langer Zeit wieder im Gym und habe bei Spotify gesehen, dass ich habe ja ein Lieblingslied, ne? All I need. Und mir ist aufgefallen, wir spielen davon nur die Radio-Edition, die so 3,30 hat. Das Original geht 8 Minuten. Ich habe es gefeiert. Ich habe auch in diesen 8 Minuten natürlich keinen Sport gemacht, sondern habe den Song einfach die ganze Zeit gehört.
Ich weiß, wie du getanzt hast, nämlich ungefähr so. Warte.
Mit den Fäusten in alle Richtungen. Ja. Ja, das kann vielleicht sogar sein. Ich liebe diesen Song.
Warum? Weil mir ist auch schon aufgefallen, sobald ich den in der Sendung hatte oder auch du selbst Sendung hattest und der gespielt wurde, das Erste, was passiert, ist richtig laut auftreten und einfach ausrasten. Was gibt dir das für ein Gefühl, dieser Song?
Ich habe einmal richtig, richtig ehrenlos in der Düsseldorfer Altstadt darauf getanzt, sturzbetrunken.
Wann?
Aber es hat Spaß gemacht ohne Ende. Auf dem 30. von einer sehr guten Freundin von mir.
Das vor kurzem?
Es war eine 2G-Party. Ist auch geil, ne? Früher gab es eine 90er-Party oder eine 80er-Party. Heute gibt es eine 2G- oder eine 3G-Party.
Früher war noch was anderes in der Spritze drin. Ja.
Früher war alles besser. Boah, den habe ich fast überhört. Geil, stimmt. Früher war, ja, Frankfurter Applaus. Im Kürzer, in der Altstadt,
ich
kurze Straße.
Ich schneide ihn immer noch
Kürzer.
Nicht. Frankfurter Applaus?
Ja, wegen hier.
Ah, oh, wow.
In die
wir
Armbeuge.
Sind beide extrem hängen geblieben.
Da wird nicht nur in die Armbeuge gehustet, da geht auch was anderes in die Armbeuge.
Okay.
Wir uns einfach über Drogensüchtige lustig machen, finde ich gar
ist
nicht gut.
Ist nicht so böse gemeint, Leute. Ja. Entschuldigung, wenn ihr euch angesprochen fühlt.
Naja, auf jeden Fall in der Altstadt und es war wie damals. Es war, du hast das Gefühl gehabt, es gab kein Corona mehr und dann halt dieser Song und wir haben halt so in unserer Gruppe so, haben wir so dieses All I Want for Christmas Ding. Der Song muss laufen, wenn wir feiern sind. Und wir sind immer wieder zur Bar gegangen,
okay.
Also hier in die Schwemme und haben gesagt, Leute, ihr müsst den Song spielen. Und wir haben es 2-3 Stunden lang gemacht und dann hat er gesagt, okay, reicht mir jetzt, ich spiele den, aber dann will ich, dass er die Bude abreißt. Und das haben wir dann natürlich auch
aber
gemacht.
Warte, man hatte das genauso gesagt. Also mache ich, geht mir so nicht auf die Nerven mäßig, und aber dann reißt ihr die Bude ab.
Ja, er wollte Stimmung ohne Ende.
Gott,
ja, doch,
er hat es hingekriegt.
Ja, er hat mich auch an meinen Mathelehrer damals erinnert. Da hat man ja im Abi hast du immer so deine Chaoswoche. Und es war ein sehr strenger Mathelehrer, die waren auch mitten in der Klausurphase und der wollte uns erst nicht reinlassen und hat uns doch reingelassen. Und dann meinte er, Herr Ulrich, bester Mann, meinte er, ich gebe euch 5 Minuten, aber ich will, dass ihr in diesen 5 Minuten die Bude hier abreißt und dann raus. Wir haben Klausurphase, wir haben 5 Minuten Vollgas gegeben. Lehrer können auch cool sein, aber wir haben schon oft genug über Lehrer gesprochen.
Ja, das stimmt. Trotzdem habe ich gerade in mir gespürt, oh mein Gott, ich bin scheinbar ein bisschen neidisch und eifersüchtig, Sascha. Ich will nicht, dass du andere Freunde hast.
Du kannst doch mitkommen.
Ja, das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte oder eher fragen wollte. Kennst du, also wir arbeiten jetzt schon so lange und auch vor allem ja auch schon eng zusammen und haben ja auch irgendwie so unseren so einen gemeinsamen Kreis irgendwie aufgebaut, auch gerade durch den Podcast und so. Hast du das, dass du zum Beispiel ja neidisch oder eifersüchtig bist, wenn deine Freunde unheimlich gut mit, also so unheimlich starke andere Freundschaften aufbauen? Oder bin ich die einzige komische Person in diesem Raum?
Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber das hatte ich so, bis ich 10 wurde.
Okay.
Weil ich kann das nachempfinden, aber der kleine Sascha kann das nachempfinden. Weil mittlerweile denke ich mir, ey, wenn die coole Leute kennenlernen, dann werde ich die zwangsläufig auch kennen. Das habe ich durch dich ja Cenk kennengelernt.
Ja, ja.
Und das sind so So, wenn du jetzt mal hier nur mit Cenk rumhängst und mich nicht fragst, dann wäre ich auch nicht sauer oder so. Ich,
ja,
ich wäre voll cool damit.
Ach Quatsch, dann, ich meinte eigentlich auch was anderes, nämlich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich habe das zum Beispiel nie gehabt, dieses Gefühl, ne? Also, aber ich würde auch, also egal ob Freundschaft oder Beziehung oder Partnerschaft zum Beispiel, ich bin einfach nicht so der eifersüchtige Typ. Aber irgendwie ist es komisch, wenn man so sehr eng zusammenarbeitet, und ich merke das zum Beispiel auch bei dir und unserem gemeinsamen Kollegen am Morgen, und ihr seid dann so, ihr habt dann so eure Sprüche und eure Witze, und ich denke mir, hey, nein, ich will auch Witze unter der Gürtellinie mit ihm oder mit Sascha machen, und nein, so, also es ist gar nicht so sehr, dass das jetzt fokussiert wäre auf dich oder auf Cenk oder auf unseren Kollegen zum Beispiel, sondern eher diese, dass du so merkst, oh mein Gott, die lachen über Dinge und ich check sie nicht mal.
Ja, aber dasselbe haben wir beide ja auch, und andere checken sie nicht. Außerdem ist das bei meinen Freunden ja so, bei meiner Einweihung hättest du die ja alle kennenlernen können. Stattdessen hast du mit meiner Familie gesoffen.
Ja, aber sorry, weil einfach, ich möchte deinen Freunden gar nicht zu nahe treten.
Ja,
aber
cool.
Es war auch eher so, ich hatte so ehrlicherweise das Gefühl, die richtige Party ging einfach am Familientisch irgendwie ab.
Es war halt bei uns, wir haben halt so viel aufs Abi zurückgeschaut, und es war viel, so für Leute, die nicht mit uns im Abi waren, die konnten da nicht viel mitreden.
Ja,
also
ja.
Alles.
Nee, ich habe lieber Klippitsch getrunken ohne Ende, aber ein bisschen habe ich, und ich oute mich jetzt. Warum passiert mir das? Ich habe auf deiner Party einen Mann kennengelernt, den ich richtig toll fand. Ich dachte mir, das ist ein toller Mann. Und was passiert dann? Es stellt sich raus, er ist was? Natürlich schwul.
Ja.
Warum ist das so? Und ich dachte noch so, ich dachte mir noch so, okay, ich muss Sascha auf jeden Fall irgendwie ansprechen, der muss mich irgendwie mit dem verkuppeln, und dann, ja, oh, nee, Raff, das ist hier der und der. Wie, echt? Ja, echt? Ja, das ist der schwule Freund, von dem du erzählt hast. Ja, auf!
Ich muss sagen, man kann mit ihm und auch mit allen Schwulen, die ich durch ihn kennengelernt habe, so geil feiern.
Das glaube ich.
So, es ist so Heteros, also da beziehe ich mich komplett mit ein, wir müssen erstmal locker werden, aber die sind schon locker. Das ist wie türkische Hochzeit, du brauchst keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Ohne Witz, ich war schon auf einer persisch-irakischen, persisch-afghanische Hochzeit, sorry, wichtiger Unterschied. Und ich hatte den Spaß meines Lebens ohne Alkohol, und Schwule können das auch.
Ich habe mich auch gefragt, warum ausgerechnet er, also warum ich da so dachte, wow, ist das ein toller Mann? Und ich sage dir, woran das liegt.
Ich weiß auch, woran das liegt.
Was glaubst du, woran das liegt?
Man will immer das am meisten, was man nicht haben kann.
Du
er strahlt einfach. Das einfach aus. Ne, es ist auch bei...
Wie, dass er schwul ist? Überhaupt
nicht.
Nee,
er strahlt aber dieses Reserviertsein aus. Deswegen ist es ja auch so, dass du als vergebener Mann oft total beliebt bist bei Frauen.
Ja.
Ohne dass die wissen, dass du vergeben bist. Weil du einfach dieses Reserviertsein, das strahlst du aus, und diese Lockerheit auch, weil du hast ja schon eine Frau quasi, du musst sie ja nicht kennenlernen, du hast ja gar keinen Druck.
Also ich habe ihn überhaupt nicht als reserviert empfunden, es ist krass, dass wir über ihn hier so fast schon ablästern, sorry by the way. Nee, es ist was anderes, es ist so, also erstens, und das finde ich unfassbar attraktiv an jetzt generell Menschen, aber besonders wenn Männer das können, da denke ich mir so, wow, er hat mir einfach straight in die Augen geguckt und hat gar nicht weggeguckt. Also er hatte keine Angst vor diesem Augenkontakt. Er war nicht, weißt du, kennst du das, wenn Leute, wenn man so Augenkontakt hat und die Person dann dir gegenüber schaut dann irgendwie weg, oder du merkst, sie kann den Augenkontakt nicht halten. Er konnte das und war so sehr offen und so sehr so, hey, so mäßig. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Höchstwahrscheinlich eben, und deswegen wirkte er auch so attraktiv auf mich, er hat ja gar nicht den Wunsch oder den Anspruch, auf eine Frau zu treffen oder ihr das Gefühl zu geben, hey, ich bin interessiert an dir. Und das ist das, was einen Mann so attraktiv macht. Und ich dachte mir, endlich bin ich mal wieder in der Situation, dass ich mir denke, wow, bist du ein toller Mann. Und bei meinem Glück ist er natürlich schwul.
Aber er ist trotzdem auch ein toller Mann.
Ja, natürlich ist er das. Aber ja, du weißt schon, wie ich das meine. Ja. Wenn ich sage, wow, ist das ein toller Mann, will ich damit sagen, wow, ist das ein toller Mann. Und er sieht ja, warum sehen Schwule übrigens so gut aus immer? Warum?
Weil sie mehr auf ihr Aussehen achten als Heteros, würde ich zumindest sagen. Es gibt zum Beispiel auch, guck mal, wenn Heteros krass auf ihr Aussehen achten, dann gelten die als metrosexuell. Ist das schon mal aufgefallen?
Stimmt, ja. Stimmt. So, total sexistisch auch.
Total. Warum kann ich nicht als Nicht-Schwuler und als Nicht-Metro auch anständig aussehen? So, du bist quasi dazu gezwungen, immer so einen unsauberen Bart zu haben, weil sonst bist du automatisch Metro.
Ja, aber ich glaube, ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht zu nah, aber ich glaube, ich hätte ihn auch nicht als, also Optik, finde ich, spielt wirklich bei euch Männern, also so empfinde ich das zumindest, keine allzu große Rolle. Ja. Es ist eher deine, so dieses Charisma, diese Ausstrahlung, die du hast. Ja. Entweder das hast du oder das hast du nicht. Aber er war jetzt auch nicht so ein, in Anführungsstrichen, Geleckter, also Entschuldigung. Nein. Ja, jetzt jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, so David Beckham-mäßig, ne? Sondern er war halt einfach ein gut aussehender Mann, eine gut aussehende Person und so nicht mehr und nicht weniger, darum geht's gar nicht. Aber ja, schade. Ja. That's my welcome to my life.
Ja, also wie gesagt, best day ever heute. Ich musste auch was beichten.
Oh.
Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben etwas, was ich mir eigentlich unbedingt für den Podcast aufheben wollte, in der Redaktionskonferenz als Thema vorgeschlagen. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass die deutsche Küche ausstirbt. Da wollte ich unbedingt erst mit dir im Podcast drüber sprechen.
Ja.
Aber ich dachte mir so, ey, du bist jetzt eine Woche nicht mehr in der Redaktion. Komm, lass das denen noch da. Lass denen was zu tun da.
Ich war ja auch Teil dieser Konferenz.
Ja, ich weiß.
Und hab da versucht, deinen Themenvorschlag noch zu doppeln.
Stimmt sogar. Stimmt. Ein Stück weit hast du versucht zu doppeln.
Aber interessanterweise, erzähl mal bitte, wie und wo. Also jetzt im Nachgang muss ich sagen, es tut mir leid, Sascha Fassmänner, ich finde das sehr ehrenhaft. Worauf du hingewiesen hast in dieser Konferenz. Wir haben nämlich darüber gesprochen. Also du hast ja vorgeschlagen, deutsches Essen oder deutsche Küche und hast dann auch so auf einen Aspekt hingewiesen, der ja sehr relevant ist mittlerweile in unserer Gesellschaft, ne? Nämlich vegetarisches Essen, also fleischloses Essen gewissermaßen. Und ich gehörte dann zu denen, die gesagt haben, nein, es muss so einen klassischen so Schweinefleischbeitrag geben und so Rinderrouladenbeitrag geben.
Ja, nein, weil ich hab halt so ein bisschen überlegt, okay, warum stirbt denn die deutsche Küche aus? Also es ist subjektiv, deswegen bin ich darauf gekommen, so in meinem Umfeld ist es so, die Leute können das alles nicht.
Weißt
so
du,
in
warum?
Meinem Umfeld, ja, einmal ist das ein Generationending. Ich habe so ein bisschen versucht, dem auf den Grund zu gehen, warum denn so in meinem Umfeld das so ausstirbt. Und es ist ja wirklich so, bei deutschem Essen, Schweinefleisch ist halt nicht mehr so beliebt. Es liegt jetzt gar nicht irgendwie daran, dass jetzt hier irgendwie, dass wir multikulturell sind, sondern
sag es, wie es ist,
Schweinefleisch ist halt auch einfach ungesund. So das einmal und das, ich finde, es schmeckt auch einfach nicht so geil. Ich finde, Rinderhack schmeckt immer geiler als Schweinehack.
Mhm.
Plus es gibt halt auch einfach die Trends, die Veggie-Trends. Ne? Und
ich
in
sag
meinem
dir, woran
Umfeld,
nee, ich
abgesehen
sag dir,
von ein, zwei Eintöpfen, können die Leute das auch alles gar nicht. So, mittlerweile habe ich das Gefühl, alle Leute denken, dass Currywurst-Pommes ein deutsches Essen ist. So, nee, Mann, es muss ein Braten sein, es muss ein geiler Eintopf sein.
Ja, ich sag dir, woran das liegt, dass wir das hier so verlernen. Weil es einfach so viele Ausländer gibt, die ihre deutschen Freunde dazu überreden, beim Syreressen zu gehen.
Ja, man kann ja trotzdem
die
auch
Ausländer
ein, zwei Mal die Woche
nehmen euch die Küche weg. Ich sage es dir. Nimm dich in Acht, mein Freund.
Ja, und jetzt machen sie auch den Muezzinruf in Köln. Ja. Eine Frechheit.
Aber bevor wir darüber reden, lass uns bitte echt kurz auf dieses Essensding noch rumreiten, möchte ich sagen.
Ja, immer wenn ich mit Kumpels oder auch mit Freundinnen irgendwie in die Kneipe oder ins Brauhaus gehe, da kommen immer alle raus und sagen, hey, das ist ja richtig geil, wo ich mir denke, hey, du dummes Schwein, natürlich ist das geil. Warum soll das denn nicht geil sein? Aber es ist halt oft auch sehr ungesund. So, es ist wirklich viel Schinken, es ist viel Speck, aber es sind auch oft richtig geil gesunde Sachen. Sauerkraut ist echt gesund. Wenn du anständig Kartoffelpüree machst, nicht mit zu viel Butter und zu viel Öl und was weiß ich, dann sind ja auch nur mal Kartoffeln drin. Kartoffeln sind auch gut. Der Bohnen, super, alles tolle Sachen. Aber irgendwie.
Zitat des Tages: Bohnen, super.
Super Sache. Aber ich meine, das stirbt halt aus. Irgendwie. Oder vielleicht stirbt es auch nur in meinem Umfeld aus.
Nee.
Jetzt hören uns Leute aus Berlin zu und sagen: Hey, was laberst du da? Wir kochen alle noch so.
Du hörst dich an wie ein Tipp von der jungen AfD.
Bitte was?
Die deutsche Küche stirbt aus. Nein, ich bin tatsächlich ein sehr großer Fan der deutschen Küche. Ich würde sogar behaupten, es ist, es ist wirklich meine Lieblingsküche. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich am allerliebsten esse, es sind eigentlich typisch deutsche, oder ich würde sagen, ja gut, Spätzle ist ja ursprünglich, glaube ich, eher aus Österreich, ne? Glaube ich?
Ich glaube, aus dem Schwabenländle.
Ach, okay, siehst du, ich habe schon gar keinen Plan.
Also ist deutsch, alles gut. Würde ich sagen. Außerdem ist ja, ich glaube, deutsche Küche, da spricht man von den Gegenden, wo man Deutsch spricht, behaupte
genau.
Ich meine, also Dinge, die man in Österreich isst, verbessert mich, wenn ich falsch liege, würde ich trotzdem noch zur deutschen Küche Nicht, weil das mal Deutschland war, sondern weil da Deutsch gesprochen wird.
Warum?
Jetzt spreche ich schon wieder wie einer von der jungen AfD.
Ja, richtig. Und die Frage wäre jetzt auch, warum ist es nicht österreichische Küche, wenn wir über das Essen sprechen, das wir hier in diesem Land, also in Deutschland essen?
Weil hier mal ein Österreicher...
Okay, wir kommen ab vom Thema.
Ja.
Aber wenn man politisch. Hörst du auch die ganzen Stimmen in deinem Ohr, die sagen, weißt du, was das Ding ist? Wenn ich darüber nachdenke, was ich halt am allerliebsten esse, das sind tatsächlich in der Regel deutsche Gerichte. Ich liebe auch die syrische Küche. Mhm. Aber das esse ich immer mal wieder. Es erinnert mich an Zuhause, erinnert mich an Heimat und so. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich will mich da reinlegen. Weißt du, wo ich mich reinlegen will? In Spitzkohl.
Oh, Spitzkohl ist super. Und super gesund. Ich nehme das zurück von vorhin, dass es ungesund ist. Spitzkohl ist gesund.
Nein, ich will die ungesunde Version mit Sahne, mit dem ganzen Zeugs drum. Und es ist auch nicht einfach, das hinzukriegen. Was ihr mit Kohl macht, ist einfach, also mit dem Essen Kohl, ne? Nicht mit dem Politiker.
Wir
sind immer so politisch. Das ist unglaublich. Und ich meine, jetzt denk doch mal drüber nach, in welchem Land wird die Kartoffel so geehrt wie in Deutschland? Was hier alles gemacht wird mit einer Kartoffel?
Du kannst ja auch alles damit, Pommes, Rösti, Kartoffelpuffer,
Bratkartoffel, oh mein
Kartoffelpüree,
Gott.
Alles.
Das ist so, so gut. Ich liebe die deutsche Küche und sie ist sehr deftig und sehr schwer, aber so, so warm. Und ich will damit nicht sagen, dass das Gericht jetzt heiß zubereitet ist, das auch, aber... Du isst es und es ist so in dir drin und du spürst diese schwere Wärme. Ich weiß nicht warum, ich liebe es einfach. Und ich glaube, ich habe mich, weißt du, woher auch, glaube ich, so meine Liebe zur deutschen Küche kommt? Weil ich bin aufgewachsen und meine Eltern, also meine, bei allem Respekt, ich liebe meine Mom, aber sie ist auch keine besonders gute Köchin. aber nein, ich will damit aber auch sagen, wenn wir dann so bei deutschen Freunden waren und dann auch irgendwie den Nachmittag da verbracht haben oder so, man hat ja dann auch bei den Freunden gegessen. Und bei uns zu Hause gab es halt immer das arabische Essen und bei meinen Freunden gab es halt immer das deutsche Essen. Dann habe ich so Sachen gegessen, die es halt bei mir zu Hause nicht gab, weil meine Eltern nicht in der Lage waren, die so zuzubereiten. Und ich war, oh Mann, das war so lecker bei XY und ich möchte, dass wir das auch essen. Und meine Eltern waren aber sehr süß, weil sie ab und an Dinge versucht haben, aber das war natürlich so eine Vollkatastrophe. Ja. Aber oftmals sind das ja auch so die ganz klassischen Sachen, ne, die du ja auch mit irgendwas verbindest. Ich habe ja, glaube ich, auch schon erzählt, Heiligabend immer traditionell bei der Familie meiner besten Freundin, lustigerweise Bosnier, aber es gibt eigentlich sehr deutsches Essen, nämlich Rotkohl. Es gibt einen richtig gut gemachten Braten, der so über Stunden im Ofen da vor sich hingart. Und du musst ihn nicht mal kauen, weißt du? Das ist, oh mein Gott, Knödel. Denk doch mal über Knödel nach oder über Soßen. Denkt mal.
Ich stöhne hier schon die ganze Zeit ins Mikro rein.
Oh mein Gott, ich kann die Weihnachtszeit nicht abwarten. Pfifferlinge, jetzt im Herbst, ja? Ich habe das erst hier in Deutschland kennengelernt. Ich wusste nicht, was Pfifferlinge sind, ja? Ich bin gar nicht so der Pilztyp. Oh mein Gott, ich habe richtig Hunger bekommen. Oh shit. Und das Schlimme ist, ich gehe nach Hause, ich habe sogar noch Spätzle zu Hause. Also
ja,
so gekaufte halt.
Ja,
ist das nicht dasselbe? Nee. Ist
aber
nicht dasselbe.
Dadurch, also ich komme auch auf dieses Thema, dann wären wir schon bei meiner Rough Question, nämlich.
Ganz kurz, Entschuldigung, eine Sache will ich noch sagen, weil ich habe einmal versucht, selber Spätzle zu machen, also auf diese traditionelle Art und Weise, dass du halt so den Teig halt hast und dass du das auf das Schneidebrett, also so habe ich das interpretiert, weil ich habe mir ganz viele Videos dazu angeguckt, weil ich das unbedingt drauf haben wollte. Und dann haust du halt so die Spätzle so knöpfli-mäßig von dem Brett in das siedende Wasser. Und das ist super schwer, weil der Teig noch recht so matsch, so klebrig ist eigentlich und halt nicht trocken oder sowas. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du den irgendwie mit Mehl voll machst. Und das hat leider halt nicht geklappt. Und ich erinnere mich gerade an die Situation, wie ich so wie so ein Vollidiot mit diesem Brett und diesem Schaber oder diesem messerartigen Küchengerät über diesen Kochtopf stand und das versucht habe, da so rein zu... Ja, es hat weder geschmeckt, noch hat es überhaupt funktioniert, aber...
Das hast du wahrscheinlich von deiner Mutter geerbt dann in dem Fall. Du hast ja eben gesagt, die kann nicht kochen.
Nee,
das hat sie dir mitgegeben.
Das habe ich mir mitgegeben. Ja, es hat leider nicht funktioniert. Aber vielleicht ist das ja auch... Oh, ich freue mich. Weißt du was? Hiermit entscheide ich, dass die große Chai und Rauch Weihnachtsfeier, die wir ja für dieses Jahr planen, in einem gut bürgerlichen Laden stattfinden wird.
Genau. Und deswegen bin ich nämlich auf das Thema gekommen, deswegen auch meine rough question. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Weil ich verbinde mit dem Herbst, also alle Leute hassen den Herbst irgendwie, ich liebe den Herbst. Mhm. Mantel tragen und deftiges Essen essen. Weil es geht wieder los, du kannst wieder wild essen und war oh, super. Und dafür liebe ich den Herbst. Du kannst auch ohne schlechtes Gewissen auf der Couch rumhängen und so. Was ist es bei dir? Und warum?
Ich habe das Gefühl, wir haben die Frage schon mal gehabt. Jetzt erwachsene, reflektierte Person glaube ich, dass ich gar nicht unbedingt so eine Lieblingsjahreszeit habe, sondern so Phasen innerhalb eines Jahres. Ja. Also ich würde niemals sagen, ich liebe den Frühling, aber ich mag das Gefühl von, es geht aufwärts, so temperaturmäßig und Sonne. Und du weißt, es steht dir eine Zeit bevor, wo du viel Sonne abbekommst, wo du abends rausgehst, wo du nicht träge bist. Ich bin zum Beispiel, ich mag auch den Herbst, es ist irgendwie romantisch und schön und gemütlich und so, ja. Aber was mich fertig macht und das ist etwas, worunter ich extrem leide, das weiß ich aber auch erst so seit 2-3 Jahren, ich glaube, ich bin so ein typischer Winterdepressionsmensch. Also einfach, ich merke, dass mir das Licht fehlt oder viel eher, ich habe das Gefühl, die Zeit rinnt mir aus den Händen.
Echt?
Ja, total. Einfach nur aufgrund dessen, dass du stehst morgens auf. Oftmals ist es ja dann auch erst dunkel. Dann startest du in den Tag. Du verbringst den Tag dann auf der Arbeit und dann um, weiß ich nicht, 18, 18.30, 19 Uhr ist es halt schon wieder dunkel. Und ich frage mich, wo ist mein Leben abgeblieben? Das ist wieder mal die große Depressionsfolge hier bei Chai und Rauch. Aber ich bin mir sicher, es geht vielen da draußen so.
Ich will jetzt hier keinen auf Möchtegern-Apotheker machen, aber hast du es mal mit einer Vitamin-D-Tablette versucht?
Ja, ich nehme sie jeden Morgen und du siehst, meine Situation ist unverändert. Ich nehme sie übrigens gemeinsam mit 2 Biotin-Tabletten.
Oh wow.
Ja.
Okay.
Okay. Biotin ist eigentlich harmlos. Es regt nur den Haarwuchs an.
Oh, cool.
Ja.
Aber die sind voll, finde ich.
Ja, geht. Für arabische Verhältnisse, da geht noch mehr.
Arabische Verhältnisse, da wollte ich eben noch drauf eingehen. Ja. Der Muezzin-Ruf.
Ja.
In Köln. Wurde erlaubt. Ja. Hat heute nicht stattgefunden, weil die Moscheegemeinden keinen Antrag eingereicht haben. Eine Riesendiskussion, die ich lächerlich finde, denn mich nerven die Glocken von Kirchen. So, ich denke mir ganz oder gar nicht. Entweder schafft alles ab oder erlaubt alles. Wir leben hier in einem Land, wo Religionsfreiheit im Grundrecht, also Religionsfreiheit ist hier Standard, das sollte zumindest Standard sein, ist nicht Standard. Mich nerven frühmorgens Glocken. So, dann bitte schafft auch das ab. Wenn ihr Muezzinrufe verbietet, dann verbietet bitte auch die Glocken oder erlaubt beides. Aber ich verstehe diese Diskussion darum.
Ja, es ist eine falsche Diskussion.
Genau.
Nein, es ist eine rassistische Diskussion.
Ja, genau, aber die richtige Diskussion wäre, wenn wir die verbieten, dann müssen wir auch die Glocken verbieten.
Ja.
Weißt du, das wäre die richtige Diskussion. Ja. Aber es wird darüber diskutiert, ob das, was ist euer fucking Problem? Die Menschen leben hier seit Jahrzehnten. Irgendwann hat ja auch zum allerersten Mal eine Kirche geläutet. Zum allerersten Mal muss er die Leute da auch abgefuckt haben. So, und jetzt sind halt die ersten Muezzinrufe. So, in 100 Jahren juckt das keine Sau mehr.
Aber ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr stark und sehr toll und bewundernswert, dass Oberbürgermeisterin Reka sich positioniert hat und auch darüber gesprochen hat. Das geht auch um Vielfalt und darum, die Gesellschaft in Anführungsstrichen, ich glaube, so hat sie es nicht wörtlich gesagt, abzubilden. Ne? Aber es ging ihr darum, inklusiv irgendwie zu sein. Ne? Ja. Ich zum Beispiel, und ich glaube, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ich gehöre keiner Religion an. Ich glaube einfach nicht an die Institutionen. Ich glaube an Menschen, die glauben und gläubig sind.
Ja.
In allererster Linie bin ich Demokratin, ja. Ich persönlich kann mit Religion einfach nichts anfangen, aber das bin ich. Und ich lebe in einem Land, wo das Christentum einfach zumindest für sehr viele Menschen einen Wert hat, okay? Ja. Ich lebe gegenüber vom Quirinus Münster in Neuss.
Schöne Kirche.
Eine wunderschöne Kirche. Und ich muss zugeben, als ich dort eingezogen bin, war ich, ich fand es anfangs anstrengend, weil das Glockengeläut ist halt wirklich dort sehr extrem. Nicht nur, weil ich nah dran wohne, sondern weil es sehr regelmäßig ist, spät abends, teilweise sogar in der Nacht.
Ist das nicht jede Viertelstunde sogar?
Ja, und das ist halt, ich höre es mittlerweile überhaupt nicht mehr, ne? Und das Lustige ist, Wenn ich aber mal eine Zeit lang nicht mehr zu Hause war, dann fällt mir auf, dass ich es nicht mehr höre. Das ist Krass. Das Komische. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt. Aber wenn ich es dann höre, fällt es mir, also es hat sich wie in meinen Alltag so integriert. Es stört mich überhaupt
aber
nicht mehr.
Aber am Anfang hat es dich gestört.
Ja, weil ich mich einfach nicht daran gewöhnt habe. So, du musst dir vorstellen, du weißt es ja, ich wohne direkt gegenüber. Ja. Ne? Ja. Ich finde es wunderschön mittlerweile. Und es gehört einfach zu meinem Zuhause. Also wortwörtlich zu der Wohnung, in der ich lebe. Ja. Es gehört zu der Stadt, in der ich lebe. Es gehört einfach dazu. Und ich würde das... Ich würde es auch nicht gut finden, wenn jetzt irgendjemand daherkommt und sagen würde, ja, das stört, mach das mal aus. Weil das ist Teil dieser Stadt, das ist Teil von dem Ort, in dem ich lebe. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das Ding ist, und das finde ich so krass, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich weiß nicht, ob das eine Sünde ist und wenn ja, dann Entschuldigung, aber manchmal gerade so, also am Sonntag oder so Wochenende, wenn Messe ist, setze ich mich einfach in die Messe, obwohl ich gar keine Christin bin.
Hey, das ist doch scheißegal.
Ja, weiß ich nicht.
Nein, die Kirche ist offen für jeden.
Einfach nur, und ich lustigerweise habe ich gestern noch mit Riem Shoutout dieses Gespräch geführt, weil sie mich gefragt hat, ob ich mich dem Christentum nahe fühle. Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich fühle mich keiner Religion zugehörig. Ja. Schon gar nicht der Institution. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die katholische Kirche über viele Jahrzehnte lang Vergewaltigung und Misshandlung von Kindern nicht nur toleriert hat, sondern die Täter auch noch in andere Gemeinden geschickt hat. Und ja, das wissen wir aus den USA zum Beispiel. Ne? Ich kann mich nicht dahinter stellen, das geht nicht. Ja. Aber mir ist dennoch bewusst, dass das nicht bedeutet, dass die Christen oder dass insbesondere die Gläubigen Kindervergewaltiger sind. Das ist ja irrsinnig, das zu glauben. Aber ich kann ja sehr wohl die Institution dafür kritisieren. Und ich setze mich auch nur in die Messe, weil ich immer sage, dort, das ist aber auch in einer Moschee, wäre das genauso und ich bin überzeugt, das ist in einer Synagoge genauso. Wo triffst du auf echte Menschen dort? Menschen, die irgendwas ablegen wollen, die irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn du so durch die Welt gehst und dich fragst, was ist eigentlich echt und was ist fake, welcher Ort ist wirklich echt und welche Menschen sind wirklich real in dem, was sie tun, in dem, was sie ausstrahlen? Gläubige Menschen. Und ich weiß nicht, warum, es beruhigt mich einfach. Ich setze mich gerne rein und ich denke mir, man sei doch offen zumindest dafür zu sagen, Muslime, es gibt, und das ist ja auch schon das Wording, Leute, es gibt deutsche Muslime.
Klar.
Ja, okay, die sehen vielleicht dunkler aus, haben schwarze Haare oder der Ursprung der Familien ist vielleicht in der Türkei oder in einem arabischen Land oder in einem afrikanischen Land.
Es gibt auch biodeutsche Muslime, ne? Das gibt's auch.
Oder also ich will nur darauf hinaus, wenn wir hier von Migranten sprechen, von Muslimen in diesem Land, das sind keine Ausländer, das sind Menschen, deren Eltern teilweise schon in Deutschland geboren wurden, die deutsch sind, ja? Die, also, come on, und ich möchte, und dann halte ich echt die Fresse, tut mir leid, weil ich werde wieder emotional, aber die Bild-Zeitung, dieser dreckige Verein rund um Julian Reichelt, ihr solltet euch schämen. Ihr solltet euch schämen für das, was ihr gemacht habt in der vergangenen Woche. Die haben es gibt eine Bild-Journalistin, eine Reporterin, die lebt seit 6 Jahren hier in Deutschland und sie durfte die große Titelseite bestücken sozusagen mit einem Kommentar. Und sie hat darüber gesprochen, dass der Muezzinruf sie an Vertreibung etc. pp. Erinnert und dass sie das ganz furchtbar findet. Und ich denke mir, Mädchen, habt doch den Anstand, Menschen, die in diesem Land was aufgebaut haben, mit aufgebaut haben, sie doch nicht zu verunglimpflichen, als seien sie Mörder und was soll das?
Ja.
Weißt du, mir wird ja dann auch, oder viele glauben, ich sei Muslima, weil ich mich so äußere. Und wisst ihr was, wenn ihr das hören wollt, okay, dann bin ich für euch halt eine Muslima, gar kein Problem. Mir geht es darum, dass wir in diesem Land... Ich finde schon keine Worte
mehr. Es ist witzig, weil sie pauschalisiert und würdest du pauschalisieren, würdest du alle Christen für Kinderficker halten.
Richtig.
So, und das ist der Unterschied.
Ja.
Aber was mich interessieren würde, du warst in der Kirche, ne?
Ja.
Wie war da so geschätzt der Altersdurchschnitt?
Das finde ich auch so spannend. Weißt du, wann ich eigentlich damit angefangen habe, als ich in Spanien war und mich da in eine Messe gesetzt hatte und da ganz, also ich hatte den Eindruck, in Spanien war das total bunt gemischt. Ja. Von den kleinsten kleinen Kindern, junge Familien. Das war auch alles viel lebendiger, viel lauter im Sinne von, es war eher so, als ob ein arabischer Clan zusammenkommt. Also total viele Menschen.
So ein richtiges Ritual sonntags wahrscheinlich.
Ja, und alle irgendwie zusammen und es war irgendwie freue dich aber, weißt du, das Ding ist, ich kann halt nicht genau einschätzen, weil ich glaube, es waren tatsächlich auch so einige Touristen mit dabei. Ne?
Ah, okay.
Deswegen, ich glaube, ich kann der Vergleich nicht so richtig gezogen werden. Im Quirinus, und ich war jetzt halt mehrere Male schon da, habe ich schon das Gefühl, das ist ein bisschen düsterer, ehrlich gesagt. Ja. Also, oder ernster, sagen wir mal ernster. Ja. Und die Leute sind schon, also ich bin, glaube ich, auffällig gewesen. Gar nicht wegen meinem Aussehen oder sowas, sondern aufgrund meines Alters.
Ja. Ich finde, die Kirche kann ruhig mal auf uns zukommen. Ich habe nämlich ein paar gute Tipps, wie die den Laden wieder vollkriegen würden. Mhm. Zum einen, so ist es einfach in Deutschland, die müssen...
Squad Games.
Die müssen einfach wieder Wein ausschenken. Es ist so. Erstens. Zweitens, predigen in PowerPoint-Präsentation oder als Videos. Oder als Videos, per Beamer.
Aber verteilt mal Fladenbrot.
Verteilt Fladenbrot.
Statt hier,
oder,
wie heißt das?
Oder Oblaten sind das, glaube ich, heißen die, ne?
Warum komme ich jetzt
auf jeden Fall diese Platten, die so ein bisschen wie so Esspapier schmecken. Mhm. Macht halt Süßigkeiten draus. So, und dann macht moderne Geschichten. Ich kenne das, ich gehe tatsächlich an Weihnachten immer in Gottesdienst, aber auch, weil das halt bei meinen Eltern um die Ecke ist. Mhm. Und weil die wirklich einen modernen Gottesdienst macht. Zum Beispiel beim letzten Mal ging es halt um Corona, davor ging es um Flüchtlinge. Also sie versucht auch die alten Geschichten auf die moderne Zeit zu bringen und inhaltlich, dass das passt und dass du dir so denkst, boah krass, das passt ja voll gut und bla bla bla. Ich glaube, da geht was. Aber die müssen aufhören, die Glocken zu läuten. Es gibt ja auch hier Bürgerinitiativen gegen Fluglärm. Ich bin auf jeden Fall in der Bürgerinitiative gegen Glockenläuten. Wenn ihr gegen Muezzin-Gebrülle seid, dann bin ich gegen Glockenläuten. Was wollt ihr von mir? Macht das weg. Oder beides geht.
Heute fallen wir uns extrem ins Wort, ey. Das ist anstrengend. Ich glaube gar nicht.
Was meinst du denn? Okay, nein, Spaß, hör auf.
Ich glaube auch gar nicht, dass, also jetzt mal ohne Witz, also ich glaube, dass die Christen, also so, ich rede jetzt von wirklich religiösen Menschen, ne? Ja. Christen, Gläubige, die Kirche selbst, ich glaube, dass die überhaupt kein Problem mit dem Muezzinruf haben. Das hast du, finde ich, auch in der Flüchtlingssituation oder in dieser Fluchtbewegung gesehen. Es waren vor allem die gläubigen Menschen, die Geflüchteten helfen wollten, ungeachtet ihrer politischen Einstellung. Und überleg mal, wie viele konservative CDU-Politiker, ey, es gab sogar Politiker, die deswegen getötet wurden in diesem Land. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Für ihre Christen oder für ihre Überzeugung, also für ihre Religion letztendlich oder die Überzeugung, die sie durch ihre Religion, durch ihren Glauben hatten und haben, gesagt haben, wir müssen diesen Menschen helfen. Das ist das, was uns unser Glaube doch beigebracht hat.
Es gibt Kirchen, die Flüchtlingen Asyl gewährt haben, obwohl der Staat die abschieben wollte. Und da hat sich die Kirche davor gestellt und gesagt, nee Mann, ihr schiebt die nicht ab, die bleiben bei uns.
Es ist ein bisschen wie die ganzen dreckigen, angeblich muslimischen Terroristen, die im Namen dieser Religion töten und umbringen und abschlachten. Im Übrigen vor allem arabische Menschen, also jetzt gerade in den Gebieten, über die ja immer wieder gesprochen wird, weißt du, da sage ich ja auch, naja, das sind ja keine richtigen Muslime, wenn sie es wären, würden sie solche Gräueltaten nicht tun.
Ja.
Genauso wie ich sage, naja, das sind halt keine Menschen, die wirklich den Gedanken des Christentums in sich tragen, denn das ist ja eigentlich was sehr Gütiges und was sehr so Handreichendes sozusagen. Also will ich nur sagen, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht die Religionen da reinziehen und nicht gleich glauben, wenn jemand sagt, ja, mein Gott, also ganz bei allem Respekt, wenn du wirklich so gläubig bist und wärst, dann würdest du zum Beispiel ja auch wissen, dass der Islam an Josef und oder dass Muslime, sie glauben an Josef und an Maria. Der Jesus ist ein Prophet im Islam. Er war halt nicht der in Anführungsstrichen aktuellste Prophet, also nach ihm kam halt kam Mohammed und deswegen ist er der Prophet. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so, wo ich mir denke, warum lernen wir sowas nicht in der Schule? Das alte Testament, das gilt auch für Muslime und das wissen die Menschen einfach nicht und daher kommen diese krass kranken Wissenslücken.
Ich persönlich bin auch kein Fan von Religionsunterricht, weil dann müsstest du wirklich tatsächlich alle Glaubensrichtungen auch unterrichten, weil wie du sagst, es reicht nicht einfach nur katholische Religion zu lernen, evangelische Religion zu lernen, sondern du musst dann auch tatsächlich Islam unterrichten und deswegen habe ich Philosophie gewählt.
Aber ist das der richtige Weg, das dann sozusagen so rauszuschieben? Also ich will ja auch nicht, dass die das Gläubige. Und nochmal, ich bin selbst jemand, der glaubt nicht an diese Art von Institutionen. Ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an und das möchte ich überhaupt nicht. Das ist mir alles, nein, ich will das einfach nicht. Aber wollen wir Menschen ausschließen in unserer Gesellschaft, die das sehr wohl für ihr Leben bestimmt haben und diesen Weg gehen möchten?
Nö, aber ich kann sie ja trotzdem nicht dazu zwingen, finde ich persönlich, sich in den Religionsunterricht zu setzen. So, ja, du musst jetzt aber katholische Religion lernen. Ja, aber ich will das nicht. Ich bin nicht gläubig. Ja, doch, du musst aber.
Aber kann man heutzutage nicht ein Ersatzfach wählen?
In meiner Grundschule ging es nicht. Und in meiner Realschule auch nicht. Es ging
nicht mal Ethik oder sowas?
Es ging erst ab der, was war das, ab der 6. oder ab der 7. Ich habe auf jeden Fall sehr lange Religionsunterricht gehabt. Und ich habe es jetzt nicht, also wenn ich glauben will, ich brauche dann keine Lehrerin, die mir das erklärt. Dann nehme ich mir die Bibel oder ich gehe in den Gottesdienst.
Oder man muss halt anbieten und man muss sagen, es gibt einen evangelischen, einen katholischen, einen muslimischen, einen buddhistischen
einen
und
jüdischen.
Halt einen jüdischen, genau, und dann noch einen Ethikunterricht.
Und du hast noch buddhistisch und es gibt noch einen.
Lass uns mal bei den Weltreligionen bleiben. Also
es
bei
ist
den großen,
eine Weltreligion.
Bei den großen Religionen.
Wie heißt die denn?
Ja, so groß kannst du das nicht
Hinduismus.
Sagen. Hinduismus. Ach so, ja, okay.
Ist auch keinen. Groß.
Ja, okay.
So,
ja.
Und wer soll das dann alles unterrichten? Also von mir aus gerne so, aber wir haben sowieso schon Lehrermangel. Also
ist so. Mich hat das total aufgewühlt, diese gesamte Debatte, weil ich mir auch denke, und vielleicht sollten wir das auch gar nicht größer und weiter diskutieren, also einfach weil wir geben vielleicht auch den falschen Leuten mit all diesen Diskussionen einfach diese ganzen Plattformen und diese Energie und diese Kraft. Und ich glaube jetzt mal ohne Witz, gerade Köln, das ist so eine offene Stadt. Unterm Strich werden die Kölner, die es betrifft in erster Linie, einfach auch einen Weg finden, damit umzugehen.
Klar.
Und sorry, ey, wenn die Muslime noch nicht mal den Gott, oh Gott, nicht, ich wollte nicht sagen den Gottverdammten, wenn die Muslime noch nicht mal diesen Antrag gestellt haben, dann ist das Problem, dann gibt es auch gerade nichts zu diskutieren.
Nein,
so
absolut nicht, absolut nicht. Und das zeigt mir auch wieder, dass wir über völlig falsche Themen diskutieren. Das sollte echt nicht Thema sein und damit werden wir auch schon bei meiner nächsten Rubrik. Oder willst du deine Rough Questions loswerden?
Es kamen tatsächlich Rough Questions rein, weil wir haben ja gesagt, wir werden jetzt auch künftig Rough Questions von euch da draußen thematisieren. Entschuldigt bitte, wenn wir jetzt recht aufgebracht diskutiert haben, aber...
Alles gut, das muss auch mal sein.
Ja, weißt du, ich denke mir oft, ich will gar nicht mehr über all diese Themen reden und dann passiert irgendwas und ich merke doch, man muss aber irgendwie darüber reden. Und während wir darüber sprechen, denke ich mir, sollte man überhaupt noch darüber reden? Und
ich finde, wir haben sehr gut bewiesen, dass diese Diskussion einfach die falsche ist. Also, dass wenn man dieses Thema diskutiert, dann muss das auch auf einer Grundlage mit allen Religionen sein. Das heißt, wenn du Glockenläuten erlaubst, dann musst du auch den Muezzinruf erlauben oder du verbietest halt beides. Wir leben in einer Religionsfreiheit. Das heißt, die Diskussion an sich ist Zeitverschwendung, aber ich finde, unsere Diskussion ist keine Zeitverschwendung.
Das hast du sehr schön gesagt, Sascha Fassbender. Und deswegen bist du der Star hier bei Schall und Rauch. Doch, das bist du.
Nein,
doch, weil
nein.
du so klug bist. Manchmal.
Nein, nein. Dein Maul.
Okay, ich war diese gesamte Woche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und hier in Krefeld, Leute, ich sage euch, ich spiele dir das jetzt vor, ja? Also. Ich war an der Rheinstraße in Krefeld, wollte in die Straßenbahn fahren, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Und ich habe unserem gemeinsamen Freund und unserem, insgeheim auch unserem Sidekick, Gentleman, eine Sprachnachricht geschickt, ja, weil ich einfach so aufgebracht war. Moment. Hört bitte auf den Hintergrund, ja. Versucht einfach mal die Kulisse sozusagen zu hören. Es war tatsächlich zufällig, dass ich das alles auch mit aufnehmen konnte.
Cenk, ich bin in Krefeld an der Rheinstraße, ne, und ich bin einfach nur schockiert.
Ey,
ich weiß nicht, ob du das hier hörst, ne, diese Sachen, die du hier gerade hören solltest, die kommen hier von Kindern, die sind so irgendwas zwischen 10 und 13 Jahre alt. Ich bin so kurz davor, hier einzugreifen. Oh mein Gott, Cenk, hilf mir. Ich brauche jemanden, der mich rettet. Wie dem auch sei. Erzähl mir mal ganz
kurz. Danke. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich komme da an. Irgendwelche Menschen prügeln sich dort, dann sehe ich Rauchschwaden von unter der Straßenbahn emporkommen, irgendwelche Feuerwerksraketen durch die Luft fliegen, irgendein Mädchen, vielleicht hast du das gehört, das schreit denkst du, dein, was hat die gesagt?
Dein Messer?
Genau, denkst du, dein Messer macht mir Angst? Und ich stehe da so und denk mir.
Und du da so, hey, ich mähe mir doch gerade hier nur ein Brot.
Und ich dachte mir, ich wollte in dem Moment, hatte ich mein Handy rausgeholt, weil ich Cenk noch was fragen wollte und so, guck so und denk mir, es war wirklich irgendwie eine total apokalyptische Szene. Und jetzt eine Woche ohne, also weil mein Auto in der Werkstatt war, ich war jetzt mit der Öffentlichen die ganze Zeit unterwegs, du siehst Dinge, die du, ich habe keine Worte dafür. Und ich bin mehrfach in dieser Woche bin ich eingeschritten oder habe mich eingemischt in Situationen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, Raf, halt dich doch einfach zurück, aber ich konnte nicht anders. Und unter anderem habe ich etwas getan, wofür ich mich ein kleines bisschen schäme im Nachhinein. Es gab so eine Gruppe von Jungs, die haben auf einen Jungen so eingeschlagen. Und dann bin ich halt hin und habe gesagt, wollt ihr mich verarschen? Und dann war, nein, nein, das ist Spaß. Und der Junge, der auf den halt so, der halt so die ganze Zeit durch die Gegend gezogen und geschubst wurde, guckte und lächelte und sagte, nein, nein, wir machen hier nur Spaß. Und ich dachte, machen die jetzt hier gerade wirklich nur Spaß? Und ich war so, okay.
Und dann hast du mitgemacht.
Nein. Ich war so, ich weiß nicht. Und dann gab es eine andere Situation, da war so ein, keine Ahnung, der war vielleicht 15, 16 oder sowas. Ja. Und der sah halt einfach straight aus wie ein Kenneck natürlich. Und da sind halt ein paar Sachen abgegangen. Dann so bin ich halt hin und dann war auch so ein älterer Mann da und meinte, ey, hör auf damit und bla bla bla. Und dann ist dieser ältere Mann weggegangen und dann habe ich den Jungen so angeguckt und gemeint, ey, sorry, was bist du für ein Landsmann? Und dann sagt er, er wäre Italiener und dann sage ich so zu dem, okay, ich wollte dir sagen, dass ich mich dafür schäme, dass du das hier gerade abziehst. Ich habe richtig gemerkt in dem Moment, wie ich mich dafür schäme, dass diese ganzen Kids, hauptsächlich aus meinem eigenen Kulturkreis, also optisch betrachtet, ne, er war jetzt Italiener, das gemacht haben. Und dann habe ich ihm noch gesagt, Junge, du hast hier eine Verantwortung auch zu tragen. Und damit wollte ich eigentlich sagen, ey, zieh uns nicht alle in diesen Sumpf mit rein, weil ich merke das ja auch bei anderen Migranten, wie sie sich darüber abfacken, wenn so andere Migranten Scheiße bauen und unser aller Ruf in den Boden treten. Und es ist sowieso zu spät dafür, Leute. Also der Drops ist schon gelutscht, aber das fand ich richtig schlimm. Und dann wiederum, so als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, die Tage, dachte ich so, ey, das sind halt irgendwie Kids und die musst du halt an die Hand nehmen. Und dass es überhaupt so weit kommt, dass an einem Bahn, also dass an einem Bahngleis, noch nicht mal, das war ist mitten in der Innenstadt eigentlich, so ein Scheiß abgeht. Mhm. Da denke ich mir, was läuft da zu Hause schief?
Ja, aber es sind auch die Junkies, die herumlaufen. Also,
aber die machen nicht so Palaver, ehrlich gesagt.
Ja, doch.
Die laufen
immer, wenn ich
oberkörperfrei vielleicht durch die Gegend.
Und schmeißen Flaschen und rufen, Hurensohn, ich kriege dich. Und dann gucke ich aus dem Fenster und denke, da ist doch gar keiner. Aber irgendwer fühlt sich dann angesprochen. Ja. Und dann kommt wieder die Polizei. Ja. Wie oft ich hier vorne am Fenster sitze und draußen brüllt. Mittlerweile ist es so, ich wundere mich schon, wenn keiner brüllt. Es ist völlig wild.
Ja, das ist das richtige Wort. Es ist völlig wild.
Es ist
wild.
Wirklich Theaterplatz.
Anarchie.
Boah, ganz, ganz, ganz kranke Welt. Und auch, dann ich gehe unten immer zum Bäcker. Mittlerweile bin ich schon recht gut mit den Bäckereifachverkäuferinnen.
Natürlich.
Und die lachen schon immer, wenn hinter mir halt die Junkies sind, weil die halt komische Fragen stellen. Beziehungsweise es gibt so ein Junkie-Pärchen und die Frau, du verstehst sie nicht. Es ist so, es gibt so ein TV-Total-Nippel, so ein Knopf von Hans Meiser damals noch. Da war so ein Typ, der hat dann irgendwie gesagt, haben wir gepieft. Und Hans Meiser versteht ihn, aber kein anderer versteht ihn. Und so war diese Situation auch. Und dann sagt die Frau zu ihrem Mann, Freund, was auch immer, was sie vom Bäcker will. Keiner versteht sie, keiner hat verstanden, was sie sagt. Und er nur so, ja, ja, klar, mache ich mit Gurke, ne? Und ich so, hä? Was zur Hölle hat sie gesagt?
Das ist furchtbar romantisch.
Es ist romantisch, aber es ist auch eine komische Situation.
Es ist halt auch merkwürdig im Sinne von, hast du mal darüber nachgedacht, wie viele Situationen wir auch schon so gemeinsam mit Drogenkranken zum Beispiel erlebt haben, mit Obdachlosen? Es ist für uns ja schon, also gerade in Krefeld, total normal geworden. Ja. Und irgendwie auch, zum Beispiel, es gibt hier auch eine obdachlose Frau oder eine drogenkranke Frau. Ja, es geht gar nicht so sehr um ihre Obdachlosigkeit. Das ist so, die Menschen, so, da wird schon gar nicht mehr hingeguckt. Das wird schon als normal betrachtet, dass die oberkörperfrei und die Frau ist was, vielleicht Ende 40, Anfang 50, oberkörperfrei einfach durch die Gegend marschiert und rumschreit und rumbrüllt und irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen dumm, ne? Aber irgendwie hat sich das alles in diese Stadt so, also irgendwie haben sich alle miteinander arrangiert.
Ja, irgendwie
und
schon.
Irgendwie ist das auch fast schon wieder ganz schön. Also es ist nicht schön im Sinne von schön, schön, sondern das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Und irgendwie kommen wir komischerweise dann auch recht zurecht damit. Mich hat das tatsächlich schockiert, weil das Kids waren.
Ja, das kann ich auch gar nicht verstehen.
So. Nee, und das war auch eine Situation, die, die habe ich gar nicht packen können, die habe ich gar nicht tragen können irgendwie. Ne? Und da habe ich gedacht, ey, diese Kids, die schreien ja förmlich, wortwörtlich danach, dass da jemand hinkommt und sagt, halt's Maul. So, ich weiß nicht.
Entschuldigung, da vorne fährt die Bahn nach, verpiss dich.
Okay, rough questions.
Boah, jetzt. Yo, jetzt aber aufs Gaspedal.
Wahnsinn, was hier wieder abgeht, ey. Wahnsinn. So, Cenk hat mich übrigens nicht gerettet, für die, die es wissen wollen.
aber er ist doch der Gentleman.
Ja, er ist der Gentleman. Er hat sich einfach nur sehr amüsiert.
Wie war das Captain Ankara, ne?
Ich habe diese Folge mit Cenk übrigens, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Ich habe sie vor 2-3 Tagen nochmal gehört und dachte mir, wow, es war so eine coole Folge mit ihm. Und so. Rough questions, die uns gestellt. Achso. Erst einmal folgende Sprachnachricht hier. Ich habe eine Reaktion bekommen von Kevin, Shoutout. Ich suche sie gerade. Ich finde sie jetzt nicht. Er kommentierte eine unserer letzten Folgen und herzliche Grüße an dich, Sascha. Er sagte, naja, Sascha, es ist nicht wahr, denn man braucht tatsächlich für einige Haustürschlüssel eine Schlüsselkarte, so nennt sich das. Du kannst nicht jeden Wohnungsschlüssel einfach so nachmachen lassen.
Ja, wenn du eine Karte brauchst, dann kannst du natürlich nicht einfach so aufmachen. So eine digitale Karte, oder was meint er jetzt?
Das nennt sich wohl Schlüsselkarte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgehakt. Ich fand es nur toll, dass er mir recht gab.
Sowas wie im Hotel?
Nee. Es gibt wohl Wohnungsschlüssel. Die kannst du nur nachmachen lassen, wenn du eine spezielle Karte für diesen Schlüssel besitzt.
Okay, Kevin. Ich habe jetzt schon meinen 5. Umzug hinter mir. Ich hatte noch nie eine Schlüsselkarte in der Hand. Glückwunsch, wenn das bei dir so ist. Du wohnst offensichtlich in einem sicheren Bezirk. Aber bei mir kannst du einfach einbrechen, wenn du dir den Schlüssel nachgemacht hast.
Werd bitte jetzt nicht frech zu unseren loyalen Chai und Rauchhörern.
Alles cool. Ich sage ja nicht, dass er Unrecht hat. Offenbar lebt er in einem modernen Haus, wo es Schlüsselkarten gibt.
Das einzig Wichtige ist doch, dass er mir Recht gegeben hat. Mehr will ich gar nicht.
Da-dum. Alpha Kevin.
Okay, eine sehr schöne rough question kommt von Sabrina. Ist dein Auto weiblich oder männlich und wie nennst du es?
Männlich, der weiße Bär.
Ist dein Auto männlich?
Mein Auto ist mein Bro.
Ich finde dein Auto sehr weiblich.
Nee.
Wirklich? Ich finde, dein Auto sieht aus wie so ein trächtiges Stück. So wie so ein trächtiges Auto.
So ein Brauereipferd. Nee.
Aber es ist nicht so kantig, es ist schön weich, es hat so weiche Übergänge und so.
Können Männer auch haben.
Hm.
Ja. Was ist denn deins?
Wie heißt dein Auto?
Der weiße Bär.
Warum?
Weil er weiß ist.
Und warum Bär?
Und weil er im Winter so wohlig warm ist. Ich habe nämlich eine Lenkradheizung und der Herbst geht los, wenn ich die Lenkradheizung aktiviere.
Warum eine Lenkradheizung?
Weil ich friere nie außer an meinen Händen. Ich habe wirklich brutalst kalte Hände. Ich glaube, ich habe auch Durchblutungsstörungen oder sowas, weil ich renne auch schon sehr früh mit Handschuhen rum. Mhm. Kann aber parallel eine kurze Hose tragen, weil ich friere an meinen Beinen oder meinen Füßen so gar nicht, aber an meinen Händen, das ist eiskalt. Eiskalt. Ich könnte auch nicht irgendwie Fußball spielen im Winter oder so. Eiskalt. Bah.
Du fährst ja einen Hyundai und aus irgendeinem Grund, finde ich, sieht dein Auto schwanger aus. Aber ich will damit sagen, es ist halt nicht SUV-mäßig, aber dein Wagen sieht so schwer aus. So, das meine ich mit trächtig so. Da ist halt richtig was drin.
Echt?
In diesem Wagen, finde ich.
Ach, der verbraucht nur 6,3 Liter auf 100 Kilometer.
Ja, du schwärmst immer sehr von dem Auto.
Ich bin, Leute, Hyundai, mega. Ja, Preis-Leistung,
Ja, und von innen sieht der, ich weiß nicht warum, aber ich finde, der erinnert so einfach an ein etwas, aber wirklich noch etwas günstigeren BMW.
Ja, ja, die Asiaten und vor allem hier die Koreaner mit Kia und mit Hyundai, die wissen schon, wie man am deutschen Markt ordentlich Kohle macht. Also die Deutschen stehen halt so auf Haptik und auf so, es muss alles so quadratisch und so
logisch sein.
Ja, so diese Bauhausart und Weise zu bauen.
Ja.
So muss das im Auto auch sein. So irgendwie minimalistisch, aber auch nicht zu minimalistisch. Technik, aber auch nicht zu viel.
Ja.
Und es ist so, während du bei VW, so du siehst so diesen Polo und denkst so, ach, der ist ja günstig, aber da ist noch nichts drin, der ist nackt. Du kannst froh sein, wenn du ein Lenkrad hast. Und dann buchst du alles dazu und dann kostet das Ding eine 500.000. Ja. Und bei den Asiaten ist alles einfach dabei.
Aber das finde ich mit ganz vielen asiatischen Marken so. Ich liebe ja zum Beispiel, wie heißt das Handy? Huawei?
Huawei, aber ich glaube, man sagt Huawei.
Huawei.
Ja. Warum?
Ja. Ich finde, das ist zum Beispiel eine unheimlich geile Handymarke. Also ich mag das unglaublich, weil ich finde, die haben unfassbar gute Kameras. Ich finde das Handy total logisch. Also es ist für mich total bedienerfreundlich. Mhm. Der Akku stirbt einfach nie. Und was passiert dann? Trump kommt und sagt, das sind Mörder, die dürfen nichts mehr machen. Und jetzt lohnt es sich tatsächlich nicht, ein Huawei-Handy zu haben. Und ich habe eigentlich sehr auf Huawei gesetzt.
Ist das eine chinesische Marke?
Ich weiß nicht, ob das Chinesen sind, aber das kann ich mir schon vorstellen.
Steckt der Papa Staat mit drin?
Jetzt werde ich hier beweisen und zeigen, dass ich keine Ahnung habe.
Weil so wegen Uiguren und so, da gebe ich ausnahmsweise mal Trump dann recht an dieser Stelle.
Ich glaube nicht, dass das ist, was Trump bewegt hat, diese Scheiße da zu starten. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich aber so, dass man sagt, ähnlich wie das ja auch mit TikTok ist, ne, dass man Angst hat, dass da irgendwie spionagemäßig irgendwas ablaufen könnte und so. Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ganz ehrlich, Preis-Leistung und also du siehst, es geht günstiger, aber auch gut, weil nach wie vor, ich kann einfach keine 1,5 für ein iPhone ausgeben. Das will ich auch einfach. Ich kann das nicht mit mir vereinbaren, dass mein Schmuck, den ich trage, nicht mindestens genauso viel wert ist wie das Handy, das in meiner Hosentasche ist.
Oder du verkaufst den Schmuck und kaufst dir dann ein iPhone.
Also, Sascha, come on.
Dein Auto ist eine Frau, würde ich sagen.
Nein, es ist ein Franzose, der mir ständig das Herz bricht und immer irgendwelche Aufmerksamkeiten braucht.
Wie heißt er denn?
Scheinbar
Jean Reno.
Jean finde ich schön, ja.
Jean.
Hast du ein Traumauto?
2er BMW Cabrio.
Das passt gar nicht zu
es
dir.
Ist, doch, weil er nämlich nicht so protzig ist wie so ein 3er oder 5er BMW. Er ist schön kompakt, finde ich. Und er ist auch bezahlbar. Es ist jetzt nicht so, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, Ferrari, Lamborghini, wo ich so denke, nee, was willst du damit? Der ist, wenn du 2 Meter damit gefahren bist, ist er noch die Hälfte wert. Brauchst du nicht.
Ja, das ist tatsächlich das Problem, ne? Dass du
verbraucht unmenschlich viel Geld.
Ja.
Du brauchst nur einmal in die Werkstatt, du bist eine 500.000 los und was weiß ich, wenn du mal einen Reifen wechselst, ach, hör auf. 2er BMW Cabrio.
Was kostet der? Weißt du das?
Boah, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber da, also für einen Gebrauchten, da musst du schon ab 15.000 aufwärts musst du das schon mit dabei haben.
Wenn du jetzt 50.000 auf dem Konto hättest, würdest du dir den kaufen? Würdest du ihn dir holen?
Nee, ich würde erstmal alles andere safen. Und dann?
Nein, ich meine, du hast 50.000 so, alles ist bezahlt, alles ist cool,
ach so,
alles
ja, dann
ist nice. Ja? Warum?
Ja.
Ist dir das, wie viel Prozent wären das von 50.000 Euro? Ich kann nicht rechnen, wie du weißt.
Ich hätte noch die Hälfte übrig und davon würde ich dir dann auch noch einen holen.
Oh.
Fahren wir beide mit 2er BMW Cabrio durch die Gegend.
Ich würde direkt zu Schrott fahren. Mein Liebling oder mein Traumauto, das würde ich mir niemals im Leben finanzieren können. Ich habe gerade geguckt, wie er heißt. Ich glaube, das ist der XK140. Das ist ein Oldtimer. Jaguar. Scheinbar XK140. Mhm. Das ist der Jaguar, den kann man auch in einem Film sehen, nämlich bei Eiskalte Engel.
Ja.
So Cabriolet, also auch ein Zweisitzer und ich weiß gar nicht, ist das aus den 30er Jahren oder sowas? Also ein richtiger alter Oldtimer. Mhm. Ich bin ja so ein totaler Oldtimer-Fan, ich kann mir keinen Oldtimer leisten. Viel wichtiger aber, als dass ich mir das nicht leisten kann. Ich könnte das niemals pflegen. Ich habe keine Ahnung von Autos und das wäre ein Auto, das einfach zu gut wäre für mich.
Das würde einfach in der Garage stehen zum Angucken.
Ja, und das ist auch so ein Ding. Wenn ich hier darüber nachdenke, mit so einem Auto über Schlaglöcher zu fahren, ich würde ausrasten.
Ja. Krefeld ist auch die Stadt der Schlaglöcher.
Ja.
Oh, wir lästern heute ganz schön viel über Krefeld.
Ja, das stimmt. Es kann aber auch eine schöne Stadt sein. So, nächste Rough Question.
Yes.
Wurde auch gestellt, fand ich auch sehr schön. Habt ihr ein hässliches Provisorium daheim?
Fang du mal an.
Ja, ich habe tatsächlich ein extrem hässliches Provisorium. Also ich wohne alleine und dennoch bestehe ich auf eine Spülmaschine. Ja. Und das ist so eine freistehende Spülmaschine bei mir, die leider optisch gar nicht in meine Küchenzeile reinpasst, was mich sehr ärgert. Jedenfalls das Rohr an der Spülmaschine für Abwasser und so. Also ich musste unter dem Spülbecken die Türe rausnehmen, da so den Schlauch dran montieren. Also im Prinzip kommst du in meine Küche und du siehst diese freistehende Spülmaschine an der Seite und du siehst, wie halt unter der Spüle unten praktisch die Türe zum Dings fehlt, weil ich halt das Rohr da nicht so richtig anbringen konnte. Und das ist das wohl am also das ist mit Abstand das hässlichste Provisorium, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und es sieht aus, als ob da, als weiß ich nicht, als hätte ich einen Wasserrohrbruch gehabt, also so einen Rohrbruch da gehabt. Ja.
Schön. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Und ich finde, das macht auch sympathisch.
Das sieht ein bisschen aus, als ob das, also als sei zumindest diese Ecke Teil einer WG-Küche.
Einer WG-Küche oder eines Projekts.
Ja, ich mag, wie du denkst und wie positiv
du
bist.
Das ist ein Projekt.
Ja, das ist ein Projekt.
So, und das fasse ich an, wenn ich Zeit dafür habe.
Ich spare Türen.
So, ich spare Türen. Also ich muss sagen, in meiner aktuellen neuen Wohnung quasi fällt mir jetzt direkt keins ein. Aber in meiner ersten Wohnung, in meiner Studenten-WG, aber das kennt viele andere auch, da war es so, dass wir halt erstmal keine Lampen gekauft haben und nach einer Woche dann so, ja, nächste Woche kaufen wir mal Lampen. Also du hast halt diese Bauglühbirnen da hängen, die einfach so mitten im Raum hängen. Und nach zwei Wochen dann so, ja, machen wir nächste Woche. Und eine Woche später, ja, scheiß mal drauf. Und wir haben halt nie Lampen gekauft. Wir hatten immer diese Glühbirnen da hängen. Ja, aber es hat auch irgendwie...
Charme?
Ja, weil das macht eine Studentenbude auch dann irgendwie aus. Sind so diese gewissen Kleinigkeiten irgendwie. Ich
ja, das stimmt. Das stimmt. Oder auch oft so mit Geräten, ne? So eine Kaffeemaschine, die du irgendwie, ich weiß, ich hatte zum Beispiel eine Kaffeemaschine, so eine Padmaschine, die hat nur funktioniert, wenn ich, also da hat es nicht gereicht, wenn man den Knopf gedrückt hat, du musstest den Knopf gedrückt halten.
Ah.
Habe ich einfach durchgezogen.
Oder es gibt auch manche, da musst du, da kommt ja dieses.
Der Tank?
Das, wo das Pad quasi drin liegt, also diese Kapsel.
Ja.
Das schiebst du ja so rein.
Ja.
Und bei manchen musst du das so nach oben drücken, so ein bisschen. Um der Maschine das Gefühl zu geben, ja, die Kapsel ist da. So, ja, du kannst jetzt.
Schön.
Geil.
Leute, folgt uns bitte auf Instagram, auch wenn ihr.
Wenn ihr, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben auch offensichtlich kein Instagram.
Ja,
wir sind jetzt der Grund dafür, dass ihr mal Instagram euch einrichtet.
Ja, macht das mal bitte, Leute. Folgt uns da jetzt, ja? Jetzt macht sofort auf Stopp und dann geht ihr auf Instagram und dann folgt ihr Chai, also
C-H-A-I-O-N-E. Das steht doch da in der Folge. Die sehen das doch bei Spotify.
Ach ja, vielleicht bin ich ja die Blöde. Vielen Dank fürs Zuhören und es hat mal wieder Spaß gemacht, Sascha Fassbender.
Ja, scheiße, jetzt ist meine Rubrik weg.
Welche?
Ich habe eben eine Rubrik versprochen. Machen wir nächste Woche.
Nein, mach sie
nein,
noch schnell.
Nein, die machen wir nächste
Sascha,
Woche.
Sascha, komm schon. Nein, Sascha. Ciao. Nein, das kann doch nicht jede Folge so sein, dass ich noch dran hänge und du einfach gehen willst.
Okay, es ist der Artikel der Woche.
Ja.
Was heißt Artikel? Es war eine Kolumne beim Spiegel. Und da ging es darum, dass er, also es war ein Autor, männlich, der hat sich unheimlich darüber abgefuckt, wie die Medienlandschaft mit dem Klimawandel umgeht. Denn, du kennst das ja so bei uns auch aus den Nachrichtensendungen, es ist ja so nach Priorität. So die Eins ist so das Wichtigste aktuell, zum Beispiel Sondierungen ist auf die Eins. Oder was in Österreich passiert ist, war vor einigen Tagen die Eins. Wetter ist immer hinten. Immer. Und du hast aber mir fallen jetzt eigentlich nur drei Sender ein, wo die Kollegen vom Wetterbericht tatsächlich dann auch auf den Klimawandel eingehen, wo sie sich dann ihre zwei, drei Minuten nehmen, nicht einfach nur Wetterbericht heute, Wetterbericht morgen und übermorgen, sondern sagen, der Sommer war so und so, der Sommer vor 50 Jahren war so und so. Und das dann mit Statistiken belegen und mit Studien belegen und so weiter und so fort. Und er kritisiert halt, dass ja mit dem Wetter immer so stiefmütterlich umgegangen wird, statt das mal nach vorne zu ziehen. Und vor allem, er nimmt auch ein Interview mit dem WDR-Intendanten rein und er spricht da von einem Thema. So, das wird dann auch wieder zum Thema, wo ich, also er hat es auch gesagt, sinngemäß hat er gesagt, Leute, das ist kein Thema. Das ist etwas, was unser aller Leben in den nächsten Jahren bestimmen wird. Das ist nicht einfach ein Thema, was man schieben kann oder wo der CVD sagt, ja, das machen wir in zwei Wochen. So, nein, es ist jetzt, es ist morgen und es ist in 100 Jahren.
Aber Sascha, schau mal, wie alleine über, zum Beispiel, ich werde jetzt wieder auf der Bild rumreiten, ja, wie die Bild zum Beispiel über Greta Thunberg schreibt und spricht und so. Also mal abgesehen davon, dass das ein junger Mensch ist, ein junges Mädchen, das ganz viel getan hat. Wir sind Zeitzeugen einer historisch wichtigen Figur. So bezeichne ich sie jetzt mal. Ne? Und das ist auch für mich irgendwie unglaublich, dass wir leben und sie so erleben, gewissermaßen. Ich glaube, dass die meisten Menschen die Problematik des Klimawandels verdrängen wollen.
Absolut.
Dass sie das nicht wahrhaben wollen. Dass sie es für eine, und das ist wieder eine Polemik, wieder unsere Sprache, dass das etwas von linksgrün versifften jungen Leuten kommt, die doch auch gar keine Ahnung haben. Und Ausländern, die irgendwie mitmischen wollen und das zum Thema machen und so eine Geschichten. Ich glaube, den Menschen ist einfach nicht bewusst, dass das, was wir in apokalyptischen Filmen gesehen haben, etwas ist, was mehr oder weniger der Realität entsprechen könnte. Ne? Ja. Und damit will ich sagen, und sei es The Day After Tomorrow, wenn du den gesehen hast.
Ja, super Film.
Und da geht es letztendlich ja darum, dass gewissermaßen eine neue Eiszeit eintritt. Und das heißt nicht, dass das von heute auf morgen so passiert. Das ist natürlich Hollywood. Aber was definitiv passiert, und Leute, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir extrem spüren, dass der Rohstoffmangel zum Beispiel uns allen zu schaffen machen wird, sei es wegen Heizkosten, Firmen, die insolvent gehen, weil sie gewisse Dinge nicht mehr angeliefert kriegen, sie kriegen ihre Produkte nicht mehr weiterentwickelt. Es muss jetzt nur ein Wetterding passieren. Der Tsunami 2004, glaube ich, in Thailand.
Ja, das Jahr war aber ja.
Ich meine, es war 2004. Wir haben das auf Video. Wir haben gesehen, wie in Sekunden diese Flut kilometerweit, meilenweit alles ein
ausgelöscht.
Land, genau, komplett, es hat alles ausgelöscht.
Ja.
Und immer noch, also was einige Jahre später, vielleicht war es 16, 17 Jahre später, wollen wir es nicht wahrhaben, dass sowas immer wieder verstärkt auftreten kann. Nimmt das doch einfach hin und akzeptiert nicht oder denkt nicht, naja, ich bin ja sowieso in spätestens 10 Jahren tot, sollen sich doch die Kinder meiner Enkel damit beschäftigen.
Naja, wenn sie das einfach so hinnehmen würden, aber sie halten es ja sogar auf durch Hubraum Fridays for Hubraum und so ein Quatsch.
Ja, ja.
Aber was ich da noch ganz, ganz schlimm finde, dann hast du so diese 3, 4, ich nenne sie jetzt mal Wetterfrische, sorry, die das dann durchziehen und bei den Tagesthemen oder was weiß ich, beim WDR, beim Wetter, auf diese Studien eingehen, auf diese wissenschaftlichen Fakten eingehen. Und dann kriegen die Drohbriefe.
Ja.
Und nicht 1, 2, sondern massig.
Ja.
Die werden auf der Straße angepöbelt, wo ich mir so denke, Bro, der tut dir gerade einen Gefallen. Der macht dich da auf etwas aufmerksam, was schieflaufen kann und schieflaufen wird, wenn es so weitergeht.
Ja. Die Sprecherin der jungen Grünen zum Beispiel, gut, es gab jetzt so riesen Diskussionen, lass uns da besser gar nicht drauf eingehen, weil auch das wieder ekelhaft war, aber dieses Mädchen, 20 Jahre jung, natürlich ist Klima auch für sie ein Thema, hat sich jetzt ein paar Tage aus der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen zurückgezogen, weil sie Morddrohungen erhält en masse. Ja?
Ja.
Was ist hier los? Warum greifen wir nicht ein? Warum gibt es eine enorme, darüber reden wir in der nächsten Folge, enorme Debatte seitens der Polizei und Polizeigewerkschaften in Bezug auf Marihuana? Aber wir sind hier ständig beschäftigt mit rechten Strukturen, mit Menschen, die andere Menschen bedrohen, weil sie zum Beispiel auf den Klimaschutz und auf die Klimakrise aufmerksam machen wollen. Also manchmal verzweifle ich, aber ich komme immer wieder an diesen einen Punkt. Es ist kein Konflikt zwischen Weiß und Schwarz oder ein Konflikt zwischen Frau und Mann. Es ist ein Konflikt der Generationen. Und wir kämpfen gegen die Generationen unserer Großeltern an. Und das ist das Problem. Und ich spüre das richtig.
Ja, aber auch da gibt es ja zum Glück, und wenn es auch nicht so die Mehrheit ist, sondern nur vereinzelt, es gibt ja zum Beispiel diese Parents for Future, diese Grandmas for Future. Aber das ist halt leider nicht die große Mehrheit.
Und das hast du, finde ich, ja auch bei der Bundestags-, ich möchte auch gar nicht jetzt alles und jeden über einen Kamm scheren, denn das hast du auch bei der Bundestagswahl gesehen. Vor allem weiße Männer über 60 oder generell weiße Menschen über 60 sind von der CDU abgesprungen und haben andere Parteien gewählt. Also du merkst, auch in diesen Reihen gibt es natürlich ein großes Umdenken. So ist es natürlich nicht gemeint. Aber die Strukturen, also wenn ein Intendant selbst nicht versteht, was da für eine Wichtigkeit hintersteckt und dass das Thema nicht nur unserer Generation ist, sondern das Thema jetzt und auch der Zukunft ist und bleibt und sein wird, dann frage ich mich, muss da nicht jemand sitzen, der weiß, worum es gehen wird, auch in Zukunft?
Ja, eigentlich ja. Ja, und ich habe mich halt dann selbst so gefragt, wie hast du selbst eigentlich das Wetter immer so behandelt?
Mhm.
Und ich muss sagen, bei mir war es halt schon oft so, nicht immer, aber oft so, dass ich so diese trockene Sonne, das, was eigentlich schlecht ist, abgefeiert habe.
Ja, das stimmt.
Im Wetter, so, boah, endlich wieder geiles Wetter, Bikini-Wetter, kein Regen, geil. Und ich glaube, wir können uns alle so ein bisschen
Sprache.
Ja, so ein bisschen mehr vor der eigenen Haustür kehren. Mhm. Aber es sind halt vor allem die großen Medienhäuser, die das als ein Thema sehen. Mhm. Ein Thema von vielen, statt ist das Thema, weil am Ende des Tages geht es dabei ja auch um. Auch das ist dann wieder eine Flüchtlingskrise, weil die Leute, wo es viel zu heiß wird, die kommen dann in Länder, wo es nicht ganz so heiß ist. Auch das ist dann wieder ein Thema der Arbeitslosigkeit, weil je nachdem, wie der Klimawandel läuft, werden auch Leute ihren Job verlieren. Also dieses Ding zieht einen riesen Rattenschwanz hinter sich her, was alle Themen bedient.
Und wir sprechen ja auch oft über Patriotismus. Und da stelle ich jetzt mal die Frage, wo bleibt der Stolz, die Aufopferung, der Patriotismus bezüglich des Ahrtals zum Beispiel? Die Leute hocken da und es wird jetzt kalt, wir sind im Herbst, wir sprechen ja darüber. Die Leute hocken da und beängstigend fand ich vor kurzem, das habe ich gelesen, ein Bild, nämlich dass man sieht dort keine Kinder mehr. Du kannst da nicht mehr leben mit Kindern. Strom, Wasser, all diese Dinge, die Leute leben praktisch auf Baustellen, in Ruinen. Wir vergessen sie, wenn wir ehrlich sind und deswegen sollten wir dringend auch mal wieder mit jemandem sprechen, der genau sich die Zeit nimmt und sich aufopfert, dort zu helfen, vielleicht auch daherkommt. Das haben wir auch bei uns im Programm gemacht und haben ja auch tolle Gespräche dazu geführt. Ja, aber du hast recht, wir müssen uns vor allem auch selbst an die eigene Nase packen, ne? Und da können wir uns auch selber nicht rausnehmen. Mhm. Es ist beängstigend. Was glaubst du, an welchem Punkt in diesem apokalyptischen Hollywood-Film stehen wir eigentlich?
Akt 1. Ja, oder vielleicht schon Ende. Das ist also so, wo wir hatten damals immer die Spannungsmaus und am Rücken der Maus ist quasi so der Höhepunkt, also da, wo die Welt quasi mehr oder weniger untergeht. Ich würde sagen, wir sind so gerade am Ohr, je nachdem, wo man die Maus sieht. Also wo es so wieder so ein bisschen abebbt und dann geht es so langsam hoch. Aber ich kann dir das so in Jahren gar nicht sagen. Nee. Aber es ist ja schon Fakt, dass sie am 1,5-Grad-Ziel, dass wir daran scheitern werden. Das ist ja schon so gut wie klar.
Glaubst du, wir stehen aber noch an einem Punkt, an dem wir das abwenden können vor allem?
Du sprichst ja mit einem Optimisten, also definitiv. Ich muss sagen, wir machen diese Sondierungsgespräche echt Hoffnung und viele Experten und Wissenschaftler und Leute, die Innovationen beobachtet haben in der Vergangenheit, sagen, Deutschland kann, was die Innovation angeht, eine Vorreiterrolle einnehmen, hat es schon bei Solarenergie teilweise diese Vorreiterrolle. Man kann nur hoffen, dass es muss ein Ruck durch Deutschland gehen.
Und es ist wie mit Kirchengeläut. Leute, stört euch nicht daran, wenn ihr Kirchenglocken hört.
Doch.
Denn dann könnt ihr euch auch nicht so sehr daran stört, wenn ihr Windräder vor der Haustüre habt. Es bringt auch einfach was. Ja, vielleicht nicht direkt für euch persönlich, aber für die Allgemeinheit oder zumindest für Menschen, denen das was bedeutet. Ja. Und mir bedeuten Windräder, glaube ich, was.
Ja.
Ich glaube, den Kindern meiner Kinder irgendwann auch mal.
Oder alle Fitnessstudios da draußen, lasst mal die ganzen Fahrräder und die ganzen Laufbänder, lasst die mal Strom produzieren.
Oh ja, wie klug das wäre.
Ja.
Sascha, damit müssen wir zur Höhle der Löwen.
Ja.
Oh mein Gott.
Jetzt haben wir es dir schon verraten. Ja, okay.
Verdammt. Rausschneiden.
Wie heißt der Kretschmer mit Nachnamen? Wir würden dich dann nehmen. Der ist Kretschmer, oder? Der Typ da?
Ich guck das nicht.
Na, ich auch nicht. Ich guck gar kein RTL. Ey, wir müssen jetzt jetzt müssen wir wirklich raus.
Ja, okay. Sascha Jalla sagt ciao.
Schönes Wochenende. Tschö.
Tschö. Nein, ich darf nicht das letzte Wort
haben.
Sag doch mal tschö.